Gedanken darüber gemacht hat, werden nur wenige gerettet? Ist das eine interessante Frage? Wie viel eigentlich gerettet werden? Sind es viel oder sind es wenig? Ich lese mal den entsprechenden Text dazu aus dem Lukas-Evangelium. Mal schauen, ob das mit den Übersetzungen alles so übereinstimmt heute. Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Abvers 22. Jesus zog auf dem Weg nach Jerusalem durch die Städte und Dörfer und lehrte. Jemand fragte ihn: Herr, werden nur wenige gerettet? Also Jesus, er war auf dem Weg von Galiläa zurück nach Jerusalem gewesen. Es ging durch die Städte und Dörfer und er lehrte über das Reich Gottes. Und da gab es viel, was er lehren musste. Und je näher er dieser Stadt Jerusalem kam, so bekommt man den Eindruck, umso mehr lehrte er darüber, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Wie das geschehen kann, wie man Teil des Reiches Gottes werden kann. Und dann bekommt er hier noch eine Vorlage dafür. Da stellt jemand die Frage: Herr, was meinst du? Werden nur wenige gerettet? Und das ist also zumindest für mich schon eine interessante Frage. Werden nur wenige gerettet? Wir erfahren nicht, was diesen Menschen hier zu dieser Frage bewogen hat, ja? Was der Anlass war oder was sein Grund war, diese Frage zu stellen. Vielleicht hat er irgendwo in den alten Propheten gelesen, dass es nur ein Überrest sein wird, ein Überrest, der gerettet wird. Oder vielleicht hat er mitbekommen, dass obwohl viele Menschen Jesus schon nachgefolgt sind, viele es aber auch nicht getan haben. Oder manche sogar wieder weggegangen sind, weil es schwierig wurde, weil es ernst wurde. Oder spürte er vielleicht bei den Gleichnissen, die Jesus erzählt, dass es eng und schmal werden könnte? Oder vielleicht war es aber auch nur einfach pure Neugierde gewesen. Pure Neugierde, einfach mal zu hören, werden denn nur wenige gerettet? Und wie gesagt, es ist schon eine interessante Frage, die wir uns vielleicht auch schon mal gestellt haben. Ist es denn die große Masse, die gerettet wird? Ist es die große Masse? Diese Gedanken sind ja mehr so in den modernen Trendgemeinden, den großen Gemeinden so vorhanden. Oder ist es eher ja, die kleine Herde oder das kleine Häuflein? Diese Gedanken sind mehr so in den konservativen, kleineren Gemeinden vorhanden. Ja. Und dieser Mensch hier, so meine Vermutung, wollte zum Ausdruck bringen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die meisten Menschen verloren gehen, dass sie nicht gerettet werden. Und denken nicht auch viele Menschen heute in unserer Zeit so, das kann doch nicht sein, dass viele Menschen verloren gehen. Gott ist doch nicht so. Wir haben doch einen lieben Gott. Als die Jünger einmal hörten von Jesus, dass ein frommer, in ihren Augen vielleicht tadelloser junger Mann es wohl schwer haben wird, in das Reich Gottes hineinzukommen, dass es für ein Kamel leichter ist, durch ein Nadelöhr zu gehen, ja, als dass dieser in das Reich Gottes hineinkommt, da gerieten diese Jünger ganz außer sich und sie fragten Jesus, ja, wer kann denn dann gerettet werden? Wer dann, wenn nicht dieser junge Mann? Und darauf antwortet Jesus, bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben es heute schon gehört. Ja. Es braucht etwas von Gottes Seite her. All unser menschliches Bemühen reicht nicht aus, unsere Frömmigkeit reicht nicht aus, all unsere Mühe geben, unser Gutsein, all das reicht nicht aus. Es braucht etwas von Gottes Seite her. Wir brauchen Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, um gerettet zu werden. Und ihr habt das sicher alle schon gemerkt, es hängt nicht von unserer Leistung ab. Es hängt nicht ab, wie gut oder wie schlecht du bist. Es hängt davon ab, wie sehr du festhältst, wie vertrauensvoll du dich festhältst an dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Für dich und für mich. Ja. Dass wir daran festhalten, darauf kommt es an. Und wer das Neue Testament kennt, Jesse, du kennst es mittlerweile, nehme ich mal an, der weiß, dass Jesus nicht selten eine an ihn gerichtete Frage zum Anlass genommen hat, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. um etwas Geistliches weiterzugeben, einen viel tiefer gehenden Gedanken weiterzugeben, als der eigentlich Anlass dieser Frage war. Und das war auch hier in dieser Situation so, und ich lese mal weiter. Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Dass es einen breiten und einen schmalen Weg gibt, eine enge Pforte und eine weite Pforte, das beschreibt Jesus nochmal ganz ausführlich im Matthäus-Evangelium Kapitel 7 ab Vers 13. Ja. Und er sagt dort, der schmale Weg ist der Weg, der wird nur von wenigen Menschen gefunden und gegangen. Und der breite Weg, das ist der Weg, wo die Masse, die große Masse drauf unterwegs ist. Diejenigen, die mir vertrauen, sagt Jesus, die gehen auf diesen schmalen Weg, die gehen durch die enge Pforte, und die anderen gehen auf den breiten Weg und nehmen die große Pforte. Die enge Pforte endet beim Herrn, in der Herrlichkeit Gottes, sagt Jesus. Aber der breite Weg in der ewigen Verdammnis. Und das sind schon ernste Gedanken, die Jesus da hier weitergibt. Und dieses Bild von diesen beiden Wegen, das war ein Bild, was im Judentum eigentlich bekannt war. Sie wussten, auf was Jesus damit hinaus will, mit dieser Bezeichnung Weg, ein Bild für das Leben mit, aber auch ohne Gott. Zum Beispiel in Psalm 1, wenn du da mal nachliest, Psalm 1 wird das deutlich, dass das im Judentum schon ein gängiges Bild war, oder auch bei Jesaja 59. Oder auch, wo Jesus dann selber sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also dieses Bild von diesem Weg, damit konnten die Juden, zu denen er ja hier spricht, etwas anfangen. Aber wisst ihr, ob jemand gerettet wird oder nicht, das ist keine von vornherein festgelegte Sache. Keine Entscheidung Gottes. Es ist nicht so, dass Gott Menschen bestimmt hat, gerettet zu werden und andere verloren gehen zu lassen. Gottes Wort lehrt unmissverständlich, dass der Weg zur Errettung jedem Menschen gilt. Die Einladung, ja, gerettet zu werden. Es werden nicht alle gerettet. Und zu viele fallen auch wieder ab vom Glauben. Ja, aber auf dem Herzen Gottes ist der Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Stimmt das? Könnte das sein? Und warum geschieht das nicht? Weil Gott uns Menschen, oder weil Gott von uns Menschen, so möchte ich es mal sagen, geliebt werden möchte. Und Liebe ist immer freiwillig. Ja? Liebe ist immer freiwillig, und deshalb gab Gott auch uns als Menschen einen freien Willen. Und damit ist es für uns auch möglich, uns gegen ihn, leider möglich, auch gegen ihn zu entscheiden. Ich habe mich manchmal gefragt in meinem Leben, warum hat das Gott so eingerichtet? Ja? Warum gab er den Menschen den freien Willen? Das ist doch eigentlich ganz schön riskant, sich auf die Liebe des Menschen zu verlassen, sich davon ein Stück weit sogar abhängig zu machen. Aber Gott möchte geliebt werden, und Liebe ist immer freiwillig, und die Entscheidung liegt bei dir, bei jedem von euch heute Morgen. Die Entscheidung liegt bei uns. Die Bibel zeigt uns, dass jeder die Rettung annehmen, aber auch ablehnen kann. Und die Frage ist, was machst du mit diesem Angebot Gottes? Jesus Christus ist auch für dich an diesem Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist diesen qualvollen, schweren Weg gegangen aus Liebe zu dir. Und du selber, du darfst jetzt diese Liebe erwidern, dieses Geschenk anzunehmen. Es ist kein Verdienst, wie gesagt, es ist ein Geschenk Gottes, was er uns durch Jesus Christus gibt. Die Reaktion Jesu auf diese Frage ist hochinteressant. Ein Mensch stellt die Frage: Meinst du, dass nur wenige gerettet werden? Und Jesus, er wendet sich jetzt nicht nur an diesen einen, der diese Frage stellt, sondern er wendet sich an alle, die ihm zuhören. Weil das, was den einen interessiert hat, das interessiert eigentlich allen. Ja. Alle irgendwie haben das auf dem Herzen und oder wollen das gerne wissen. Und Jesus sagt so ungefähr, oder in seiner Antwort teilt er mit: Ihr befasst euch mit allen möglichen Fragen. Ihr befasst euch mit solchen Fragen, ob viel oder wenig gerettet werden, aber das ist für euch überhaupt nicht von Bedeutung. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Und auch wir, denke ich, wir befassen uns oftmals mit so spekulativen Fragen, wie was, wann in der Zukunft werden könnte, ja, oder auch theologischen Fragen. Aber vieles davon ist für uns gar nicht von Bedeutung. Und Jesus macht uns auf was aufmerksam. In Wirklichkeit ist unsere eigene Not, unsere eigentliche Not eine ganz andere. Wisst ihr, der auferstandene Herr Jesus, er fordert einmal Petrus auf: Folge du mir nach. Und unser Petrus, er macht sich Gedanken, was wohl aus Johannes werden wird. Ja. Und was sagt Jesus da zu ihm? Was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Und auch hier macht Jesus deutlich: Ihr sollt euch nicht immer mit allen möglichen Fragen befassen, ob viel oder wenig gerettet werden, mit allen möglichen Dingen, die so, ja, schon interessant werden, aber gar nicht von Bedeutung sind. Sieh zu, dass ihr gerettet werdet. Das soll deine erste Priorität sein in deinem Leben. Seh zu, dass du gerettet bist, weil nur dann kannst du auch anderen Menschen zum Heil verhelfen. Sieh zu, dass du gerettet wirst. Dieses griechische Wort, was hier für dieses Ringen steht, ja, ringt da hinein, die enge Pforte hineinzugehen. Dieses Ringen, das bedeutet so viel wie mit vollem Einsatz, wie in einem Wettkampf. Du gibst alles, was geht. Paulus verwendet dieses Wort an verschiedenen Stellen. Und er möchte damit deutlich machen, dass es um einen Kampf geht, um einen Wettkampf, wo es einen Sieger gibt. Ringe du danach, diesen Sieg zu erringen. Er will deutlich machen, diese Dringlichkeit, diese Ernsthaftigkeit, den Glauben nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht so lässig dahin leben, sondern es ist eine ernste Sache. Wir möchten immer gerne so viel wissen, aber Jesus sagt heute Morgen: Wichtig ist für dich, dass du gerettet bist. Befasse dich nicht mit allen möglichen anderen, sondern deine erste Verantwortung ist, dass du gerettet bist. Und auch diese Unentschlossenheit oder Gleichgültigkeit anderer soll dich nicht davon abhalten. Wir orientieren uns ja oft gerne auch anderen: Ach, der ist auch ein bisschen lauer, der nimmt es auch ein bisschen lockerer. Der kommt nur selten zum Gottesdienst und zu den Gebetstreffen. Kann ich mir das auch leisten? Ich möchte dich heute ermutigen, dass du siehst, dass du gerettet bist. Ja. Es geht nicht um die Teilnahme an Veranstaltungen, aber es geht um dein Herz, was Jesus gehört. Und das wird natürlich auch in solchen Stellen, dann in solchen Augenblicken deutlich. Gott hat viel für uns Menschen getan, viel vorbereitet. Und jetzt, auch heute Morgen, bemüht sich der Heilige Geist, jeden Einzelnen zu motivieren, wieder ganz neu auch zu Jesus zu führen, sein Herz zu geben. Alles tut Gott, eigentlich tut Gott alles, ja, wir wissen das. Gott überzeugt, Gott überführt, er stellt sogar Christen in deinen Weg, um dich auf ihn aufmerksam zu machen. Aber es gibt eines, das weder Gott noch Menschen für dich tun können. Weder deine Eltern, noch dein Pastor oder Pfarrer, sondern du allein musst Jesus Christus ganz persönlich in dein Leben aufnehmen. Du musst Ja sagen. Du musst dieses Heilsangebot Gottes ergreifen in dir. Gott hat die Pforte weit für uns geöffnet. Und unser Teil ist es jetzt, zu ringen, dahin durchzugehen, zu kämpfen mit all dem, was wir haben. Unser voller Einsatz ist gefragt. In unserem Text hier macht Jesus diese Ernsthaftigkeit und diese Dringlichkeit deutlich durch einen Vergleich, den er bringt. Vers 25. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns. Was hier Jesus deutlich macht, das sind schon ernste Gedanken. Zum einen sagt er mit diesem Vergleich: Es werden nicht alle gerettet. Es werden nicht alle gerettet. Es gibt ja auch so bestimmte Gemeindeströmungen, so will ich es mal nennen, die davon ausgehen, dass irgendwann mal alle gerettet werden. Jesus macht hier deutlich, werden nicht alle gerettet. Es wird eine Trennung geben zwischen denen, die das Rettungsangebot Jesus angenommen haben und denen, die dem gleichgültig oder sogar als Gegner gegenüberstanden. Ja. Gott will so gerne, und das betone ich nochmal, Gott will so gerne, dass alle gerettet werden. Aber nicht jeder ringt danach, auch durch diese enge Pforte einzugehen. Und das Zweite, was hier sehr deutlich wird, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Diese Einladung Gottes gilt nicht ewig, gilt dir nicht ewig. Irgendwann ist die Tür zu. Und dieser Vergleich hier mit dem Hausherrn, der irgendwann seine Tür schließt, verdeutlicht, diese Tür zur Rettung, sie ist jetzt noch offen. Sie ist jetzt noch offen, aber es kommt der Tag, wo diese Tür geschlossen wird. Entweder Jesus Christus kommt wieder und holt die Seinen zu sich, oder du stirbst, je nachdem, was früher eintritt. Aber dann ist die Türe zu. Und die Bibel deutet an, dass es auch noch andere Situationen gibt, wo Gott irgendwann aufhört, in dein Leben hineinzusprechen, wenn du ihn ein paar Mal abgelehnt hast. Ja. Die Tür wird geschlossen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Die Türschließung kommt, die Chance geht vorüber. Wie bei der Arche Noah. Ja. Noah hat lange Zeit gepredigt, hat die Menschen ermahnt, eingeladen, sich retten zu lassen. Dieses Rettungsangebot Gottes, diesen Kahn, den er da gebastelt hat, anzunehmen, da einzusteigen. Vielleicht war diese Pforte auch eng, die in das große Schiff hineingeht, kann ich mir vorstellen. Ja. Der Prediger der Gerechtigkeit hat die Leute aufrief, sich retten zu lassen, dem zu vertrauen, was Gott vorbereitet hat. Ja. Aber viele wurden nicht gerettet. Jesus sagte, ihr werdet nicht immer Rettung annehmen können. Deshalb ringt danach, dass ihr eingeht. Befasst euch doch nicht mit solchen Fragen, die völlig unbedeutend sind für euer Leben momentan, ob viel oder wenig gerettet werden. Ihr müsst zusehen, dass ihr gerettet werdet, denn einmal wird die Tür verschlossen werden. Und wenn die Tür geschlossen wird, dann bleibt sie für ewig geschlossen. Ich weiß nicht, bist du schon einmal vor einer geschlossenen Tür gestanden? Irgendwo, wo du gedacht hast, dieser Laden, dieses Geschäft müsste eigentlich noch 2 Stunden länger aufhaben und dann standst du vor einer geschlossenen Tür. Oder auf dem Bahnhof, den Zug, er fährt gerade vom Bahngleis aus, du siehst bloß noch die Rücklichter. Gut, in so einem Fall verpasst du vielleicht ein paar Stunden, dann kommt der nächste Zug. Ja. Aber wenn du vor der geschlossenen Tür der Rettung stehst, gibt es keinen Zug mehr. Keine zweite Chance. Oder keine nachfolgende Chance. Zweite Chance gibt es immer, solange die Tür noch offen ist. Einmal wird die Tür geschlossen, sagt Jesus. Und das ist ein ernster Gedanke. Und weißt du, dass die Menschen meistens plötzlich sterben? Die wenigsten Menschen rechnen mit ihrem Tod. Das sagen Statistiken. Irgendwie durch Naturkatastrophen, durch eine Pandemie, ja, Autounfall, plötzlich unerwartet. Und Jesus wird auch plötzlich und unerwartet wiederkommen. Stimmt das? Und deshalb ist es Jesus so eine ernste und dringliche Sache. Ringt danach, durch diese enge Pforte hineinzugehen. Diese Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit macht Jesus durch viele Gleichnisse, die er erzählt, deutlich. Ja. Viele Menschen, damals wie heute, die kamen zu Jesus, sie wollten geheilt werden, sie wollten gesegnet werden, ein besseres Leben haben. Aber wollten sie sich auch retten lassen? Gott geht es in erster Linie um Rettung. Das ist sein wichtigstes Anliegen für uns. Gesundheit ist schön, ist wertvoll, ist kostbar. Ja, und wir freuen uns über jede Heilung, die Gott tut. Aber das Wichtigste für dich ist nicht Gesundheit. Das Wichtigste ist, dass du gerettet bist. Noch eine weitere Tatsache will Jesus hier vermitteln. Es gibt Menschen, die meinen, gerettet zu sein. Aber sie sind es nicht. Auch sie werden verloren gehen. Ich lese mal noch weiter. Sobald der Hausherr, oder ich überhole das nochmal kurz und lese dann weiter. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben doch vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, all ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Kannst du dir das vorstellen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Menschen, die sich getäuscht haben, kann das sein? Wisst ihr, wenn Jesus vor einem warnt in Bezug auf das Ende der Zeit, dann ist das vor Verführung, vor Täuschung, vor Irrlehren. Diese Leute hier waren der Meinung, wir sind noch dabei. Wir haben die Errettung durch ein Ritual vielleicht in der Tasche. Ja. Wir haben das Ticket. Jesus, wir hatten doch irgendwie Gemeinschaft mit dir. Jesus, wir haben doch von dir gehört. Jesus, du hast doch in unseren Gemeinden und Kirchen gelehrt. Und doch hatte es nichts mit ihrem Leben zu tun. Sie hörten viel über Jesus, sie hörten vielleicht gerne seine Botschaften, die er weitergegeben hat. War ja schön, so Geschichten zu hören, aber sie folgten ihm nicht nach. Und deshalb warnt Jesus und später dann auch die Apostel immer wieder vor falschen Propheten, vor Wölfen in Schafpelz. Die sehen genauso aus. Vor Täuschung, Verführung, Irrlehren. Und so ist es auch mir als Pastor ein großes Anliegen. Und das hängt auch mit meiner Berufung zusammen. Ja. Geschwister vorzubereiten und mich zu bemühen, gesunde Lehre weiterzugeben, eine gesunde, ausgewogene Lehre weiterzugeben, eine biblische Lehre, die auf dem Wort Gottes fundamentiert. Ja. Es hatte nichts mit ihrem Leben zu tun. Jesus beantwortet diese Frage, werden nur wenige gerettet, anders, als wir uns das gerne vorgestellt hätten, als wir uns das wünschen würden. Ja. Und ich will heute Morgen diese Frage auch nicht beantworten. Aber ich will ein paar Hinweise geben und das, was mir wichtig ist oder was ich auch denke, damit wir diese Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit erkennen. Ob viel oder wenig, das ist doch immer Ansichtssache, oder? Stimmt das? Viel oder wenig ist Ansichtssache. Wenn ich von 10 Menschen 9 rette, dann ist das viel. Wenn ich von 10.000 Menschen 9 rette, dann ist das wenig. Die Erretteten bleiben gleich. Ja. Und solche Ansätze finde ich auch in der Bibel. Durch Noahs Arche, wir hatten das Bild schon gehabt, was ja auch ein Bild für die Errettung ist, da heißt es, es wurden wenige, nämlich 8 Seelen gerettet. Es waren wenige im Vergleich zu denen, die in dieser Zeit diese Botschaft von Noah gehört haben, die Einladung gehört haben. Ja. Wenige davon haben die Errettung angenommen. Aber wiederum aus der Perspektive Israels werden es einmal viele sein, die kommen werden, von Osten, von Westen, von Norden und Süden, aus allen Nationen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen im Reiche Gottes. Für die Juden werden es unerwartet viele sein, die aus den Nationen dazukommen. Ja. Aus den Heidenvölkern, aus den sogenannten. Ja. Und wiederum spricht Jesus, wenn es um echte Nachfolge geht, um das Trachten nach seinem Reich, im Gegensatz zur großen Masse, spricht er von der kleinen Herde, die mir nachfolgt, ja, die an Gott, wo an der kleinen Herde, wo Gott wohlgefallen hat, so heißt es, ja. Und wieder anders gesehen, einmal vor dem himmlischen Thron Gottes werden es viele sein, viele, viele Menschen, eine große Menschenmenge wird dann dastehen und Gott anbeten. Aus der gesamten Menschheitsgeschichte, so will ich es mal sagen, die Jahrtausende, Jahrhunderte hindurch werden es viele sein, die die kommen werden, die im Himmel, die wir im Himmel wiedersehen werden und vor dem Thron Gottes anbeten. Aber immer dann, ihr Lieben, immer dann, wenn unser Blick auf das Hier und Jetzt gerichtet ist, auf eine Stadt, auf eine Region, ein Land, eine Generation, dann sind es immer wenige zum Vergleich mit der großen Masse, die den schmalen Weg gehen, die durch die enge Pforte hineintreten. Und wie gesagt, hier müssen wir Acht haben, denn es gibt auch Täuschung. Es gibt auch Täuschung. Es gibt Menschen, die sich getäuscht haben werden. Menschen, die meinen, von sich dabei zu sein. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, es werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Ja. Und ich muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Das ist doch schlimm, oder? Das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du einmal vor Jesus stehst, er sagt zu dir, ich kenne dich nicht. Du warst vielleicht dein ganzes Leben in dieser Annahme, ich bin doch irgendwie dabei. Ich habe es doch in der Tasche. Ich habe mein Ticket doch gebucht. Nicht jeder, der vorgibt oder meint, zu Jesus zu gehören, wird errettet. Jesus sagt in unserem Text, viele werden versuchen, hineinzukommen und es werden es nicht können. Es sind nicht Menschen, die Gott ablehnend gegenüberstehen. Es sind Menschen, die versuchen, auf einen anderen Weg als den von Gott uns vorgegebenen hineinzugelangen, ins Reich Gottes. Ob ich religiös oder nicht, die große Masse hat oft das Falsche getan. Schau mal in der Bibel nach. Die große Masse hat oft das Falsche getan. Nicht, weil Gott das so beschlossen hat, sondern weil viele Menschen diese Wahrheit nicht annehmen wollen. Und deshalb sagt Jesus, ringe du danach. Ringe du danach. Und ich möchte dir das heute Morgen auch ans Herz legen. Ringe du danach, durch die enge Pforte einzugehen. Dieser Mensch hier, er hatte eine Frage gestellt. Werden nur wenige gerettet? Und die Antwort, die Jesus gibt, war wahrscheinlich alles andere als das, was er hören wollte. Aber eins war diesem Menschen schon vorher klar gewesen. Es werden welche gerettet. Das war ihm irgendwie klar. Es werden welche gerettet. Das stand und steht bis heute fest. Gott hat einen Rettungsplan für uns alle. Ja. Und Jesus macht klar, du kannst mit dabei sein, es liegt an dir. Jesus Christus hat alles vorbereitet, hat die Tür zur Errettung geöffnet. Jetzt ist unsere Entscheidung dran. Jetzt ist unsere Entscheidung gefragt. Ja. Und Gott hat auch durch sein Wort heute Morgen zu uns hier als Gemeinde geredet. Der Heilige Geist macht für uns dieses Wort lebendig und durchbohrt vielleicht unser Herz. Ja. Und ich lade dich gerne dazu ein, vielleicht heute Morgen dieses Rettungsangebot anzunehmen. Oder ganz neu dich wieder aufzumachen, wirklich zu ringen, durch diese enge Pforte hineinzugehen. Denn der Glaube, ihr Lieben, er hilft und rettet nur, solange die Türe offen ist. Amen. Amen. Mögt ihr mit mir aufstehen, um zu beten? Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir lieben dein Wort, weil es uns so vor Augen führt, was deine Gedanken sind, was deine Herzensanliegen sind. Herr, danke für deinen Heiligen Geist, der uns dein Wort immer wieder lebendig macht, in unser Leben hineinspricht und uns ermutigt, aber auch ermahnt. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, dass du uns ganz neu in deine Nachfolge hineinziehst. Dass jeder, der hier ist, im Raum diese Entscheidung getroffen hat oder trifft, dir von ganzem Herzen nachzufolgen, zu ringen, durch diese enge Pforte einzugehen, damit wir letztendlich mit dir die Herrlichkeit, die Ewigkeit verbringen werden. Herr, ich freue mich darauf. Wie schön wird es, mit dir in Ewigkeit verbunden zu sein, deine Herrlichkeit zu sehen. Herr, und ich wünsche mir, dass viele, viele Menschen dieses Rettungsangebot noch annehmen, jetzt in unserer Zeit hier. Und lass uns als Gemeinden Werkzeuge sein für dich, diese Botschaft hinauszutragen in diese Welt. Auch hier in Annaberg, Herr, es gibt noch so viele, die davon hören müssen. Herr, und so bitte ich dich um Kraft, um Vollmacht und um Segen. weil wir wollen dir, Jesus Christus, für alles die Ehre geben. Amen. Amen.